zu Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf, gürtete seinen Esel, nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und sie gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte sein Messer aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtet. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man noch heute sagt: Auf dem Berge, da der Herr sieht. Soweit.
Dankeschön, Willi. Liebe Gemeinde, wie geht es euch mit diesem Text? Wie geht es euch mit der Geschichte von Abraham und Isaak? Hast du die PowerPoint? Danke. Ich denke, ihr habt sie schon vorher gehört gehabt. Doch für mich ist sie ein bisschen anstößig, denn sowas verlangt man nicht einfach so. Man verlangt von keinem Menschen einfach so, dass man seinen Sohn opfert, tötet oder hingibt. Kinder werden beschützt, egal wie alt sie sind. Kinder sollen von ihren Eltern nichts Böses zu erwarten haben. Leider hören wir das heutzutage in den Medien allzu oft, dass es genau das Gegenteil ist. Aber Gott erwartet nicht das Unmögliche von uns. Und dieser Text regt mich auch ein bisschen auf, da ich selbst Vater von zwei Kindern bin. Er gehört auch nicht zu meinen Lieblingstexten aus der Bibel. Und dafür habe ich heute zwei Auslegungen für uns mitgebracht. Fangen wir mit der üblichen Auslegung an: Gehorsam und Glauben. Dieser Text heißt in der christlichen Tradition die Opferung Isaaks und weist auf das endgültige Opfer in Jesus hin. In der jüdischen Tradition heißt sie die Bindung Isaaks, wird am Neujahrsfest gelesen und darin die Verschonung betont. Auch der Islam hat dieser Geschichte einen ganz besonderen Platz gegeben und begründet mit dieser Begebenheit das Opferfest, das an das Ersatzopfer für den Sohn erinnert. Wir haben diesen Text mit der Vorgabe: Gott prüft Abraham, gelesen. Abraham, der schon einen langen Weg mit Gott gegangen ist, der schon so viel erlebt hat, soll sich noch einmal mehr bewähren. Vor langer Zeit ist er aus seiner Heimat weggezogen, weil es ihm Gott gesagt hat. In seinem Leben als Nomade hat er auch sehr viel erlebt. Auch sehr viel mit Gott. Gott hatte ihn geführt, ihn und seine Familie und seinen Besitz bewahrt. Gott hatte ihm Sieg in Auseinandersetzungen gegeben. Gott hatte ihm Segen versprochen und einen Bund mit ihm geschlossen. Abraham glaubte Gott und vertraute auf Gott immer wieder. Abraham wartete so lange vergeblich auf den Sohn, der den Segen Gottes weitertragen sollte. Als er schon lange nicht mehr damit gerechnet hatte, wurde seine schon so alte Frau Sarah doch noch schwanger und schenkte ihm diesen Sohn, Isaak. Natürlich wurde Isaak besonders geliebt. Er war ja der einzige Sohn. Und dann sagt Gott, kannst du eine Folie weitermachen, Manfred? Geht irgendwie nicht. Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den, den du liebst, den Isaak, und geh los in das Land Moria und führe ihn dort hinauf für ein Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Abraham glaubt Gott und ist gehorsam. Er nimmt seinen Sohn und geht zu dem Ort, den Gott ihm zeigt. Er ist bereit, Gott seine Gegenwart und seine Zukunft, seine Liebe und seine Hoffnung hinzugeben. Das ist großer Gehorsam und auch ein besonderer Glaube. Das ist Gehorsam, der nicht nach dem Preis dafür fragt, nicht nach den Auswirkungen und nicht nach dem Sinn. Kurz bevor Abraham dann seinen Sohn mit dem Messer tötet und sich selbst das Herz herausreißt, hält Gott ihn auf. Die Hingabe muss also doch nicht bis zum Letzten gehen. Aber sie soll zu allem bereit sein. Und so wie Abraham bereit war, seinen Sohn, sein Liebstes, sein Leben, seine Gegenwart und seine Zukunft zu geben, aufzugeben, hinzugeben, so macht es Gott viel später mit seinem einzigen Sohn. Und in dieser Hingabe zeigt Gott seine Liebe und gibt Versöhnung. Natürlich bleiben mir da jetzt noch ein paar Fragen offen. Braucht es bei Gott tatsächlich solch einen Gehorsam? Einen Gehorsam, der Gottes gute Spuren im Leben auslöscht? Braucht Gott Opfergaben? Muss vor Gott etwas vernichtet oder hingegeben werden? Und warum schweigt eigentlich Abraham Gott gegenüber, seiner Frau gegenüber und seinem Sohn gegenüber? Kann diese Geschichte noch etwas anderes sagen? Was anderes erzählen, außer Gehorsam, Glauben und Opferbereitschaft? Dazu schauen wir auf Abraham. Abraham, der Schweigende, der Hörende, der gehorsame Abraham ist eine prägende Person in der Bibel. Das, was ihn besonders macht, ist seine Beziehung zu Gott, beziehungsweise Gottes Beziehung zu ihm. Denn immer wieder spricht Gott Abraham an. Immer wieder sagt Gott Abraham, was er tun soll. Und immer wieder verspricht Gott Abraham, dem kinderlosen Nomaden, Segen in Form von Nachkommen und Landbesitz, also ein festes Zuhause für seine Nachkommen. Es werden Situationen berichtet, in denen Abraham scheinbar ohne weitere Fragen genau das tut, was Gott ihm sagt. Und es gibt auch Berichte darüber, dass Abraham fragt und nachdenkt und mit Gott handelt. Ein Beispiel ist das Ringen um die Städte Sodom und Gomorra. Doch jetzt zu dieser Geschichte. Gott sagt, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den, den du liebst, den Isaak, und geh los in das Land Moria und führe ihn dort hinauf wie ein Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Und Abraham? Er redet anscheinend mit niemandem. Nicht mit Sarah, nicht mit Isaac. Obwohl es die zwei doch existenziell betrifft. Er bereitet sich auf einen langen Weg vor. Nimmt den Sohn und die Burschen, die Knechte und alles andere mit für ein Brandopfer. Nur kein Opfertier. Auf dem Weg ist Schweigen. Uns wird zumindest von keiner Unterhaltung erzählt oder berichtet. Und dann entsteht vor meinem inneren Auge eine lange, zähe Wanderung, auf der jeder für sich seinen mehr oder weniger düsteren Gedanken nachgeht. Am dritten Tag sind sie so nah am Berg, dass Abraham nur noch mit dem Sohn Isaac und dem Nötigsten weitergeht. Isaac ist schon groß, zumindest für die damaligen Verhältnisse. Er kann das Holz für ein anständiges Feuer schon selbst tragen. Doch die Verantwortung, Messer und Feuer, übergibt ihm der Vater noch lange nicht. So gingen die beiden zusammen. Und jetzt geht es bergauf. Die Last drückt und das Schweigen sicher auch. Was denkt sich Abraham auf diesem Weg? Wie weit ist sein Vertrauen und sein Gehorsam auf dieser letzten Etappe? Und warum spricht er nicht mit Isaak? Nun, wenn er, der Vater, sich jetzt für den Sohn öffnet, dann kann er das nicht mehr tun, was er zu tun hat. Diese Aufgabe ist doch schon viel zu schwer für einen Menschen. Warum schenkt Gott erst und dann entreißt er es einem? Ja, noch viel schlimmer. Abraham soll ja selbst den Sohn töten, so glaubt er. So gingen die beiden zusammen. Es geht um Hingabe. Ja, Abraham ist ein Mensch, der sich Gott komplett hingegeben hat. Von Gott hat er alles, was er hat. Und er ist bereit, alles wieder an Gott zurückzugeben. Für Abraham ist sein Glaube ganz praktisch. Er tut, was er erkannt hat. Damit ist er bis jetzt eigentlich ziemlich gut gefahren. Und für die Zukunft vertraut er auf Gott. Das können wir kritisch denkenden Menschen heutzutage nicht. Oder? Können wir so etwas überhaupt hinnehmen heutzutage? Ich persönlich kann das nicht. Ich kann das nicht hinnehmen. Ich kann nicht so blind vertrauen oder so gehorchen. Ich frage nach, ich wäge ab. Ich frage mich, ob das tatsächlich Gottes Stimme war, die ich gehört habe. Denn so eine Aufforderung widerspricht allem, was ich von Gott kenne. Gott bewahrt Leben. Gott spielt nicht mit Menschenleben. So zumindest lese ich die Bibel. Abraham lebt eine Hingabe, die mir fremd ist. Und Abraham vertraut Gott bedingungslos. Abraham sieht sich ganz in Gottes Hand. Und so geht er diesen langen und schweren Weg mit scheinbar bösem Ausgang. Vielleicht überlegt er sich, wie sein Leben ohne den Sohn werden kann, wie er Sarah sagen kann, was er hat tun müssen. Scheinbar ist alle Verheißungen Gottes aufgegeben. Kein Sohn, kein Segen, keine Hoffnung für die Zukunft. Aber das Opfer wird verhindert. Gott hat wieder mit ihm gesprochen. Und nun macht er sich gemeinsam auf mit seinem Sohn Isaak, seinem einzigen, den er liebt. Und sie machen sich auf und gingen zusammen hinunter vom Berg und wieder rein ins Leben. Abraham hat etwas Neues erfahren. Gott ist so anders. Gott nimmt nicht einfach den geliebten Sohn weg, um seine Hingabe zu prüfen. Mit Gott zu gehen, bleibt ein Wagnis. Doch soll die Hingabe an Gott nicht zerstören, ihn nicht zerbrechen. Beim nächsten Mal, wenn du mich rufst, Gott, mache ich es anders. Da höre ich anders hin. Da fülle ich nicht alle Lücken mit meiner Fantasie. Das nächste Mal rede ich mit denen, die es angeht. Vielleicht hat er so gedacht. Werfen wir unseren Blick auf den Sohn, auf Isaak. Und da versetze ich mich auch gerne selber in die Lage, weil ich habe selbst eine Tochter, die gerade momentan auch in der Pubertät ist. Und da kann man das auch sehr gut vergleichen. Isaak ist zu dieser Zeit schon mindestens ein kräftiger Teenager. Er wird sehr geliebt, wie das lang erwartete Kind aller Eltern. Sie versuchen es so sehr richtig mit ihm zu machen. Er arbeitet mit bei allem, was im Familienbetrieb anfällt. Er wird vom Vater auf die kommenden Aufgaben vorbereitet. Und er lernt auch, wie Abraham Gott dient. Auf ihm ruhen alle Hoffnungen seiner Eltern. Er soll ihren Weg weitergehen. Er soll ihrem Gott dienen. Er soll ihr Lebenswerk weiterführen. In ihm wird es an Erinnerung an sie selbst geben. Er ist ihre Zukunft. Ob er wohl ab und zu Rebellion verspürt hat? Wahrscheinlich. Jetzt geht er mit seinem Vater einen sehr langen Weg. Mal wieder ein Opfer, denkt er sich und hilft seinem alten Vater. Der Vater ist schweigsam und erklärt diesmal nichts. Nichts soll er sich merken, nichts soll er auf eine ganz besondere Art und Weise machen, nichts aus dieser Reise lernen. Diesmal ist es keine Übungsstunde für die Zukunft. Und das ist ungewöhnlich. Isaak geht den Weg seiner Eltern. Er vertraut auf den Gott seines Vaters. Er kennt die Schriften Gottes. Er weiß, wie sein Vater mit Gott lebt und will es auch so machen. Denn Gott segnet und begleitet im Leben. Auch Isaak gibt sich hin. Seine Hingabe ist es, da weiterzumachen, wo sein Vater nicht mehr kann. Er will in der gleichen Hingabe wie sein Vater dem gleichen, dem ewigen Gott dienen. Irgendwann auf dieser schweigsamen Wanderung fragt er endlich nach. Es war ihm schon die ganze Zeit merkwürdig vorgekommen, dass sie zu diesem Brandopfer nichts zum Verbrennen mitgenommen haben. Sonst wurde immer ein besonderes Tier aus der Herde ausgewählt und geopfert. Und jetzt soll es dem Zufall überlassen werden? Auf diesem Weg fängt für Isaak etwas Neues an. Er fragt kritisch nach. Vater, was machen wir hier? Vielleicht macht er sich Sorgen. Wird mein Vater langsam verwirrt? Er wird verändert von diesem Berg herabsteigen. Isaak lernt, dass Gott anders ist und anderes fordert, als Menschen denken. Auch Menschen, die Gott nahe sind. Und Isaak erschrickt teilweise darüber, über das Verhalten seines Vaters, der ihn fesselt und auf den Altar legt und ihn sogar opfern will. Ob er gekämpft hat, der große Junge, ob er sich dem Unausweichlichen und dem Willen Gottes hingegeben hat? Nach diesen Erlebnissen ist er ein anderer. Er wird seinen Glauben anders leben, als sein Vater es tat. Er wird Gott dienen, aber weniger spektakulär. Er hat ein pragmatisches Verhältnis zu Gott. Es gibt keine Geschichte, in der davon die Rede ist, dass Gott mit ihm selbst spricht. Doch er erfährt Gottes Segen, und er gibt auch Gottes Segen weiter. Seine Hingabe an Gott geht nicht so weit wie die seines Vaters Abrahams. Und doch glaubt er Und doch zeigt er seinen Söhnen, wie Gott angebetet wird. Und doch erzählt er die Geschichten von Gott und Gottes Handeln weiter. Ich kann mir vorstellen, dass er nach dieser Reise auf den Berg Moria häufiger seinen Vater gefragt hat, was Gott denn ihm gesagt hat. Er fragt mehr, wer Gott ist. Und er macht sich kein einfaches Bild von Gott, denn Gott hat sehr viele verborgene Seiten, die er selbst nicht einschätzen kann. Kommen wir zu einer anderen Auslegung, anders als gewohnt. Also was kann ich dann jetzt noch aus dieser Bibelstelle herauslesen? Was sagt sie noch aus, außer Gehorsam und Opfer? Sie zeigt, dass Gott etwas anderes möchte als Opfer. Menschen können Gott doch nichts geben, denn alles, was sie haben, haben sie selbst von Gott. Ja, es stimmt doch. Hosea 6, Vers 6. Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Gott möchte eine Hingabe des Herzens. Er fragt nach Hingabe, die Gott sucht und nicht den eigenen Vorteil. Liebe zu Gott und Menschen ohne den Gedanken an Lohn und Eigennutz. Und Gott liebt es, wenn Menschen die Erkenntnis Gottes suchen, wenn sie zu Gott hinwachsen, wenn sie weiterfragen, suchen und denken. Erkenntnis Gottes in der Sehnsucht danach, mehr zu entdecken von Gott, das ist das Ziel des Glaubens. Von Gott wissen, angerührt sein. Von Gott reden und nach Gottes Geboten handeln. Das ist die Hingabe, die Gott will. Ja, manchmal kostet es auch eine Menge. Und manchmal ist es wichtig zu prüfen, was wichtig oder zu wichtig geworden ist. Brandopfer und Opfer allgemein sollten damals schon den Kontakt zu Gott herstellen. Erst durch ein Opfer gelingt es, zu Gott vorzudringen, seine Sünden reinzuwaschen. So glaubten die Menschen damals. Darum bringen Menschen Gott oftmals heutzutage auch noch Opfer dar. Doch Gott begegnet Abraham auch ohne Opfer. Gott macht es Abraham erst möglich, Gott selbst was zu bringen. Gott erwartet von Abraham nicht die Hingabe, von der Abraham dachte, dass sie nötig ist. Gott begegnet uns und gibt uns seinen Sohn, der sich für Menschen hingibt, sich ganz und gar schenkt. Gottes Gnade braucht keine Opfer und keinen Beweis unserer Hingabe. Doch wir brauchen sie. Wir glauben auf andere Weise und sind nicht ganz sicher, dass es gut ist mit Gott und uns. Wir können daran zweifeln, dass nichts mehr dazwischen kommen kann zwischen Mensch und Gott. Menschen brauchen Opfer und Zeichen zur eigenen Versicherung. Es ist besiegelt. Es ist amtlich, unverständlich, unveränderlich gut geworden. Jesus ist diese Hingabe. Ganz und gar, damit wir leben und glauben können. Jesus ist Hingabe, damit wir von Gottes Gnade wissen. Jesus ist Hingabe, damit wir nicht immer wieder mit diesen Opfern anfangen. Liebe Gemeinde, was können wir für uns selbst mitnehmen? Wo ist unsere Hingabe? Sind wir auch bereit dazu, solch eine Hingabe zu leben? Leben wir überhaupt irgendeine Art von Hingabe? Hingabe. Das hat Gott vorgemacht. Jesus schont sich nicht für seine Menschen. Hingabe an Gott, das ist die Liebe zu Gott und Menschen und Suche nach Gott, nach Gottes Erkenntnis. Amen.